zum heutigen Thema. Andreas, wir wollen uns befassen mit den Unruhen in Frankreich. Und vielleicht sollten wir ganz am Anfang in wenigen Sätzen mal sagen, was ist denn vorgefallen? Der Anlass war wohl, dass zwei aus dem Maghreb stammende Franzosen bei einer Verfolgungsjagd ums Leben gekommen sind und daraufhin haben sich Unruhen entwickelt.
Genau. Also es ist ja in den Nachrichten und in den verschiedenen Sondersendungen zu diesem Thema immer wieder vorgekommen, dass dort eben Todesfälle aufgetreten sind und dass zwei Jungs, die sich vor der Polizei und deren ständigen extensiven Kontrollen in den Vorstädten der Pariser in Sicherheit bringen wollten, dass die in einem Hochspannungshäuschen ums Leben gekommen sind. Und der französische Innenminister hatte gerade vorher noch einmal bekräftigt, er werde mit der Polizei gegen die Burschen aus den Vorstädten vorgehen, er werde sie als Gesindel behandeln und er werde sie nicht nur so behandeln, er werde sie auch so nennen und mit der Polizei werde er sie hinaustreiben, mit dem Kercher, dem Hochdruckreiniger, werde er das Gesindel von den Straßen fegen. Nun ja, und die jungen Burschen aus den Slums waren sehr wütend. Die haben erkannt, die Toten, das sind Burschen wie sie, gejagt von der Polizei. Und sie wollten sich auch nicht noch als Dreck beleidigen lassen. Dann haben sie gezeigt, dass sie noch da sind. Im Grunde genommen nur das. Sie haben gezeigt, dass sie ja nicht einfach übersehen und weggeputzt werden können. Sie haben Autos angesteckt. Sie haben gezeigt, dass sie mit der Polizei es aufnehmen. Sie haben sich zur Randale verabredet und geprahlt, wie viele Autos sie jeweils anstecken können und dass sie auf diesen Staat, der so mit ihnen umgeht, scheißen und auf alle Autoritäten sowieso. Es war also ein Aufruhr der verelendeten Jugend aus den französischen Vorstädten. Burschen, die sich vorgenommen haben, eigentlich haben sie nichts zu verlieren. Sie haben eigentlich keine Chance mehr in diesem Staat. Sie haben nichts zu gewinnen, aber sie zeigen mal, dass man sie nicht einfach beleidigen kann, dass man sie nicht einfach von der Straße putzen kann.
Also Andreas, vielen Dank. Das heißt, was passiert ist, du hast es eben gesagt, aus den verelendeten Vorstädten schließen sich junge Leute zusammen, um Randale zu machen. Frank, wir werden nachher nochmal drauf kommen, Vorstädte verelend, was da wirklich Ursachenwirkung ist. Ich möchte dich zuallererst mal fragen, darauf reagiert der Staat. Und was ist denn was ist die Kritik, die er an sich hat, oder was ist das erste Vergehen, das der Staat da wittert? Also was ist da das große, wo der Staat sagt, nee, das darf auf keinen Fall passieren?
Naja gut, wenn der Andreas gerade den Sarkozy indirekt schon mal zitiert hat, ne, der will mit dem Hochdruckreiniger sozusagen ein solches Elend, ne, diese Verwahrlosung, die Formen, in denen die Leute da leben, von der Straße treiben, weil so geht das nicht, dann ist eins klar, der Staat hat kein Problem damit, dass diese Leute in einer solchen Armut leben, dass sie das scheinbar auch in Frankreich ist dieses gibt's jetzt, ne, Arme in diesen Vorstädten in der dritten Generation, dass das also eine Dauererscheinung in Frankreich ist, dass also irgendwo die Notwendigkeit in Frankreich existieren muss, dass dauernd immer mehr solche armen Leute produziert und in diesen Slums irgendwie zusammengepfercht werden. Der Staat also, worauf reagiert der, fragst du? Der reagiert also offenkundig darauf, dass die Lebensverhältnisse, wie sie dort einreißen, wie auch Leute natürlich, keine Frage, ne, sich über irgendwelche illegalen Aktivitäten versuchen, durchs Leben zu schlagen, dass das alles bezieht er auf sich und sagt, da ist der Respekt vor der Ordnung, wie ich meine, wie die Leute leben müssen, dass sie sich dran zu halten haben, wie ich die Lebensumstände setze, wie ich verlange, dass Bürger gesetzestreu sich an alles halten, das sehe ich verletzt durch die Verhältnisse, die dort herrschen und die dort deswegen herrschen, weil er eben Lebensverhältnisse etabliert und aufgeherrscht hat, in denen das notwendig rauskommt und die wir uns gleich dann auch dringend nochmal in Ruhe angucken müssen.
Ja, vielen Dank, Frank, für das Stichwort. Lebensverhältnisse, die zur Verelendung führen. Also die Frage an den Andreas. Dann schauen wir doch mal uns jetzt nicht nur speziell die Vorstädte an, deren Namen ich gar nicht kenne, sondern was sind das für Lebensverhältnisse, unter denen die Jugendlichen leben? Haben die sich das ausgesucht? Woher kommt das? Wieso ziehen die nicht in, sagen wir mal, in schönere Viertel oder so?
Ja, die Berichterstattung ist eigentlich immer so seltsam, professionell in der Hinsicht, dass es die Straßen und Orte genau nennt. Aber wenn man sich anschaut, welches sind eigentlich die Verhältnisse, kommt man auf etwas ganz Allgemeines. Der französische Staat, ebenso wie der deutsche und manche andere, hat es weit gebracht. Er hat es nämlich zu einigem Reichtum gebracht. Er hat es zu kapitalistischem Reichtum gebracht und dieser kapitalistische Reichtum, der geht mit einer Verarmung von Leuten einher, die es in sich hat. Dieser kapitalistische Reichtum, der bringt offensichtlich jede Menge Elendsviertel und Elendsgestalten hervor. Der Fortschritt des Reichtums in dieser unserer Gesellschaft, ob in Frankreich oder Deutschland, wird eben so betrieben, dass Unternehmer darauf schauen, wie viele Leute brauchen sie eigentlich? Und sie brauchen immer weniger. Wie viel bezahlen sie eigentlich? Sie bezahlen immer weniger. Und so ist den Leuten, die darauf angewiesen sind, von bezahlter Arbeit zu leben, ein gewisses Schicksal, so nennt man es ja, irgendwie immer angedroht. Man fällt raus aus dieser Benutzung. Man fällt endgültig raus aus der Benutzung. Man ist nicht mehr brauchbar. Eine überzählige Bevölkerung, die zwar von Lohn leben müsste, aber nicht davon leben kann, weil sie gar keinen Job findet, wird immer massenhafter. Anfällig, kommt in den verschiedenen Vorstädten in großen Massen vor. Hier wie dort in den billigen Wohnungen sammelt sie sich und Die Staaten, die sagen, mit ihren Verwaltungsprogrammen in Sachen Elend, gehen sie auf so etwas ein. Solche Verhältnisse regieren sie ja sogar herbei. Sie wollen ja nichts anderes als lohnende Verhältnisse für nationalen Reichtum, ob in Frankreich oder Deutschland. Und diese lohnenden Verhältnisse schließen ein, dass immer mehr Leute auf der Strecke bleiben und als Dauerarbeitslose oder gar nicht mehr Gebrauchte so etwas darstellen wie den Auswurf, den Ausschuss dieser Gesellschaft. Das ist nicht mein Zynismus, wenn ich das so sage, sondern das ist offensichtlich deren Rolle, die ihnen zugewiesen wird. Ihr seid nichts mehr wert, ihr seid Ausschuss.
Vielen Dank, Andreas. Also dann lerne ich daraus, dass die Verhältnisse, unter denen viele in den französischen Vorstädten leben, Verhältnisse sind, die diese Gesellschaft gerne haben möchte, Verhältnisse, bei denen es darum geht, dass die Wirtschaft möglichst viel Profit macht, möglichst viel Gewinn macht. Das wird standardmäßig dadurch zustande kommen, dass die arbeiten, möglichst viel arbeiten, möglichst wenig kosten und dass dann auch noch die Produktivität, wenn sie erhöht wird, dazu führt, dass man einfach weniger Leute braucht zum Arbeiten. Das ist der eine Punkt, habe ich jetzt gelernt. So, jetzt sagst du aber, das führt dazu dann eben, dass ja die Wirtschaft viele eben nicht mehr braucht, dass Heer derer, die arbeitslos sind, anwächst. Jetzt möchte ich dich noch mal was fragen, Andreas. Man sagt ja oft, gut, die sind, die schaffen nichts, die sind überflüssig und diesen Zusammenhang zwischen sind die überflüssig, sind die damit auch wertlos? Also die sind ja dann gleichzeitig auch, weil sie nur noch, wenn überhaupt, ein Arbeitslosengeld bekommen, vielleicht nicht mal das bekommen, in dem Sinne wertlos, als dass sie kein Geld mehr zur Verfügung haben. Die haben ja dann wirklich nichts mehr in der Tasche, die sind arm. Diesen Zusammenhang zwischen, das sind Leute, die sind überflüssig und gleichzeitig sind sie auch wertlos. Kannst du den nochmal beleuchten unter, ich sag mal, marxistischen Gesichtspunkten?
Ach, Da brauche ich keine besonderen Gesichtspunkte, sondern da brauche ich mir nur anzuschauen, was da passiert. Die endgültige Beschreibung davon, was bist du wert, die Bestimmung davon, was bist du wert, hängt in dieser Gesellschaft schlicht davon ab, taugst du was? Und zwar, als jemand, der arbeiten gehen muss, taugst du was für ja die Herstellung von Reichtum für Unternehmer. Bist du dafür tauglich? Und jetzt gesellt sich zu dem ökonomischen Urteil, du taugst nichts, du bist also nichts mehr wert, eine Lebenslage, die entsprechend aussieht. Die Leute verrotten in den Vorstädten und die Vorstädte sehen dann auch so aus. Und die gewöhnliche Art und Weise, damit umzugehen, ist übrigens auch die, wenn man Anstand aufbringt und diese Verhältnisse als ganz natürlich ansieht, dann bildet man sich etwas darauf ein, wenn man, obwohl es gar nicht an einem selber liegt, wenn man einen Job findet, dann ist man ein anständiger Mensch. Und denjenigen, die keinen finden, denen ruft man dann eben nach, wohl nicht genügend angestrengt. Hä? Die Verelendung der Leute, die notwendig ist, dieses Millionen fallen raus, werden nicht mehr gebraucht, werden nicht benutzt, sind auf ein Leben angewiesen, wo vorn und hinten in dieser Gesellschaft kein Taug mehr für sie ist. Denen wird nachgesagt und dann auch vorgeworfen. Ihr seid nutzlos, also hängt es an euch persönlich. Ihr seid Kerle, die persönlich dann offensichtlich an sich haben, was der Kapitalismus an ihnen herstellt. Also wird im Grunde genommen personalisiert. Es wird gesagt, das, was der Kapitalismus ständig in den Metropolen hervorbringt, große Massen an, naja, nicht nur ziemlich armen Leuten, sondern auch ziemlich große Massen an Verelendeten. Das liegt an denen, die sind selber schuld. Die typische Form von Anklagen heißt, ihr habt eure Chancen nicht genutzt, ihr habt euch nicht angestrengt. Im Grunde genommen seid ihr Kerle, die muss man verachten. So wie sich manche Leute auf die Schulter klopfen, solange sie noch einen Job haben, ne, deuten sie mit dem Finger auf diejenigen, die keinen haben und verachten sie. Und eins noch dazu. Vielleicht sind die Verhältnisse, in denen die Leute leben, auch genauso, dass da auch einiges herauskommt an, naja, Einstellungen, die dann auf der Straße anzuschauen sind.
Zum Thema Respekt vor der Ordnung, darauf kommen wir gleich. Vielen Dank, Andreas. Also, jetzt haben wir gelernt, durch den Erfolg der Wirtschaftsnation, jetzt nehmen wir mal Frankreich, aber das gilt eben auch für Deutschland, das gilt eben für alle Wirtschaftsnationen, durch den Erfolg dieser Wirtschaftsnationen wächst, man kann sagen, der Teil der Bevölkerung, der für das Wirtschaftswachstum überflüssig ist. Und der fällt dann auch nur noch dem Staat zur Last in seinen Sozialkassen. Das ist ja ein Phänomen, das man auch in Deutschland beobachten kann. Da ist Frankreich und Deutschland gar nicht so weit auseinander. Frank, jetzt wollen wir uns aber doch nochmal den Unterschied anschauen zwischen Frankreich und Deutschland. Also Frankreich als Staat hat, Staatsbürger noch einer etwas anderen Art, die es in Deutschland so nicht gibt, weil Frankreich eben andere Interessen hatte und immer noch hat auf der Welt. Frankreich ist ja in der Welt als Ex-Kolonialmacht noch ein bisschen anders unterwegs. Kannst du uns mal die Unterschiede aufzeigen oder das speziell Französische?
Naja, man kann bei Frankreich, ne, also bei dem, was wie dieses Elend dort existiert, ne, der Leute, die ausgesiebt sind, klar, da gibt es in Frankreich Staatsbürger, die sind halt als Zugezogene aus Einflussgebieten irgendwann eingebürgert worden oder sind direkt, ne, direkt Import als Erbe der Kolonialzeit Frankreichs existieren die. Sind auch da aus einem erstmal hundsgewöhnlich kapitalistischem Grund angesiedelt zu einem Großteil, nämlich dem, dass der Staat, der Andreas hat es schon gerade analysiert, doch auch will, dass die Unternehmerschaft, auf deren Reichtum es ankommt, ein möglichst großes Reservoir an Arbeitskräften auch hat, an dem er sich bedienen kann und das so groß ist, dass auch immer ein Druck da ist auf den Lohn, damit er niedrig bleibt, sodass immer Leute bereitstehen, die den Job nehmen, den ein anderer vielleicht nicht nehmen würde. Also von daher, ne, ist erstmal sozusagen die Besonderheit der Geschichte, die gibt's da bei Frankreich natürlich schon, gibt's dann auch bei dem Moment, wie Leute nach Frankreich kommen, weil manche natürlich, wenn sich Frankreich als Kolonialmacht auflöst, dann waren die so treue Frankreich-Anhänger in den jetzt befreiten Gebieten, dann hat man sie halt auch mitgenommen und reingelassen. Aber der Punkt ist erstmal, die sind jetzt Teil geworden des ganzen Heers von Arbeitskräften in Frankreich, die man ausnutzen kann und soll. Und gleich aber als welche, die sowieso in der untersten Etage anfangen, die also überhaupt nicht von vornherein instand gesetzt werden, die Konkurrenz um Arbeitsplätze ordentlich aufzunehmen. Die sind schon fürs Billige da und zuständig. Und Unternehmer, wenn die sowas angeboten kriegen, die machen das auch gern zum Argument. Da sind halt Leute mit einer anderen Hautfarbe, aus einer anderen Gegend, mit, was weiß ich, ne, einem Schulabschluss, den können auch nicht einen durchschnittlichen Schulabschluss vorweisen. Und schon sagt ein Unternehmer, prima, das kann ich ausnutzen, den zahle ich weniger. Jetzt hat natürlich im Prinzip das, was du als Hautfarbe mit dir rumträgst, hat nicht viel damit zu tun, was du an der Maschine machen kannst. Das gibt dir die eh vor. Aber ein Unternehmer sagt, gern nehme ich, aber das ist doch einer, der hat dies und das und das und jenes nicht. Also, ne, denen kann ich noch weniger zahlen, da kann ich den Lohn noch etwas drücken. Und so besteht das Französische, die französische Klasse der Leute, sag ich mal, die sich gegen Lohn verdingen müssen. Eben auch aus diesem ganzen Import, der von vornherein, also Import von Leuten meine ich jetzt, ne, der von vornherein relativ weit unten angefangen hat, mit als lohndrückend und als weit unten in der Lohnhierarchie sich abarbeiten zu dürfen. Und das sind natürlich auch die, die bei der ganzen, die beim Überflüssigmachen dieser ganzen Arbeitskräfte als erste mit weiter ausgesiebt werden und durchgeschleust werden und zusammengepfercht werden in vom französischen Staat eigens dafür hochgezogenen Stadtvierteln an den Stadträndern.
Also erfahren dann die, sagen wir mal, aus dem Maghreb kommenden jungen Leute durchaus auch nochmal von der Wirtschaft so eine Art Rassismus gegen sie eingestellt werden, gerne, allerdings dann ein bisschen für weniger Geld. So, jetzt muss ich doch mal, wenn ich mal so eine Art Summe ziehe über unter deren Leben, feststellen, so richtig eine große Chance haben die eigentlich nicht.
Ja.
Also, was ist das dann für ein Leben, was für die bleibt?
Naja, was ist das für ein Leben, was für die bleibt? Wenn wir festgestellt haben, auch in der großen Kulturnation und der Wiege, ne, des bürgerlichen Lebens in Frankreich, da kommt es erstmal schnöde drauf an, dass Reichtum in Kapitalform vermehrt wird. Dafür gibt es die Wirtschaft, die benutzt dafür die Leute, die nichts haben, von dem sie leben können, also sich gegen ein Geld verdingen müssen. Dann ist erstmal ganz logisch, alles wird unter den Gang der Geschäfte subsumiert, alles muss dem dienlich sein und was dem nicht dienlich ist, das fällt halt raus, wird in der zweiten, dritten Generation irgendwann gar nicht mehr zugelassen, irgendwie zu einer ordentlichen Lebensperspektive, die eh schon so elend beschissen ist, die heißt arbeiten, Dienst leisten, die heißt sich nach der Decke strecken, also für andere nützlich sein und nur in Abhängigkeit von denen überhaupt ein Leben fristen zu können. Das ist die Normalperspektive. Und dieses, was jetzt dazu verurteilt ist, der Bodensatz davon zu sein, der wird halt nicht mal mehr, der kriegt halt da nicht mal mehr eine Chance. Der kann nicht mehr, der wird überhaupt nicht mehr gebraucht. Der ist einfach als überflüssig dargestellt und der wird so sehr getrennt von allen Mitteln, als normaler Bürger sein Leben zu fristen, naja, dass halt wirklich nur noch die letzte elende Scheiße überhaupt als Lebensumstand bleibt, dass sich damit auch Formen etablieren, sein Überleben, sein Durchkommen zu organisieren, die nicht mehr die gesetzlichen Wege entlang gehen, weil da gibt's halt nichts zu gewinnen. Und was sich natürlich auch dann in Lebensformen äußert, die auch nicht sonderlich schön sind. Nur wo wir eben festhalten müssen, dass das Gute und das Starke an deiner Frage eben, das liegt doch nicht einfach daran, dass man es da mit einem beschissenen Menschenschlag zu tun hätte. Egal, ob genuin französisch oder importiert oder irgendwas, sondern dass man es eben damit zu tun hat, dass sie auf Lebensbedingungen verpflichtet werden, unter denen sie eigentlich gar keine Chance haben, ein irgendwie ordentliches Leben sich noch zu organisieren.
Ja, und natürlich, sie ziehen auch Schlüsse daraus. Der Schluss, den es einmal gegeben hat, zu sagen, naja, dann taugt der Kapitalismus wohl als Lebensperspektive nicht. Den gibt's offensichtlich heutzutage nicht mehr. Der ist ziemlich ausgestorben, leider. Den Punkt zu sagen, wenn das die Lebenschance für abhängig Beschäftigte ist, zu sagen, ab und zu kommst du durch 3,5 Lebensumstände, Zufälle, ne, zweimal die Miete nicht bezahlt, einmal zu viel verschuldet, einmal arbeitslos geworden, zack, und du bist auf der schiefen Bahn und schupp, die schiefe Bahn heißt, sozial bist du im Abstieg und dann kriegst du dein Leben nicht mehr in den Griff. So organisiert diese bürgerliche Gesellschaft, diese Ordnung, das Leben, das sind die Lebenschancen, das ist immer sogenannt als Lebensrisiko eingeschrieben. Dann müsste man eigentlich sagen, dann taugt das fürs Leben nicht, dann taugt diese Ordnung nicht. Die Jungs da in Frankreich, die ziehen andere Schlüsse. Die sagen, wenn ich keine Chance habe, dann, naja, was machen sie dann? Dann machen sie eine Bande auf, dann dealen sie, dann hauen sie anderen auf die Gosche. Dann gucken sie, dass sie wenigstens irgendwie in ihrer Bande wer sind und verhökern und klauen. Und sie schlagen sich einfach durch. Sie stellen sich einfach zu den Verhältnissen so, habe ich keine Chance? Naja, egal, mache ich halt irgendwie auf illegal und das sind dann auch ziemlich rüde, üble Gestalten, die da rumrennen, ne? Und manche werden Gangster, manche reißen sich zusammen, manche suchen ihr Lebtag ihre Chance, ne? Andere werden dann, gerade wenn sie so zwischen 13 und 18 sind, ne, wie man jetzt in Frankreich sieht, solche, die sagen, ich mach nichts mehr, außer ich lasse mir nichts gefallen, von keinem mehr. Und dann zünde ich Autos an. Also Formen des Elends, wo keine Kalkulation, keine vernünftige Überlegung einerseits drin ist, woher kommt das Elend? Andererseits ein Aufruhr gegen die Verhältnisse, und zwar so ein ganz blöder, der einfach darauf besteht, ich zeig's denen mal, wenn die mich wegputzen wollen, dann eben nicht. Und dann machen sie eben 14 Tage lang Randale und zünden Autos an.
Andreas, ich wollte erst ein bisschen später drauf kommen, aber jetzt sind wir schon dabei. Du sprichst jetzt an, was geht in den Köpfen derer vor, die da randalieren. Und ich denke, da sollten wir erstmal eine Sache festhalten, bevor wir dann überlegen, ist das gut oder ist das schlecht. Also, wir haben jetzt gesehen, die leben in Lebensverhältnissen, in Bedingungen, die ihnen, so sagt der Frank, eigentlich keine Möglichkeit lassen, an dem Leben, das hier normal ist, teilzunehmen. Normal heißt, arbeiten zu gehen und für andere den Reichtum zu erwirtschaften. Also, die haben gar keine Chance, das bisschen Geld zu verdienen, was man dann doch noch braucht. Die haben einfach keins. Den Schluss, den die daraus ziehen könnten, den hast du angedeutet, Andreas, das wäre ein Schluss wie, ja, was sind denn das für Verhältnisse?
So ist es.
Ja, das werden wir gleich mal tun. Den Schluss, den ziehen sie nicht. Sondern den allerersten, den sie ziehen, den sollte man aber auch nochmal festhalten. Das ist doch, und da kannst du mich jetzt korrigieren, so sehe ich das, den ersten Schluss, den die ziehen, ist aber doch zu sagen, diese Verhältnisse, in denen ich da lebe, das sind nicht meine, ich will sie nicht, also gibt's von mir aus auch keinen Respekt gegenüber der Gewalt, die diese Verhältnisse aufrechterhält.
Sie haben keinen Respekt vor ordentlichen Verhältnissen, weil mit ordentlichen Verhältnissen können Sie nichts anfangen. Leute, die mit ordentlichen Verhältnissen was anfangen wollen, sind meistens welche, die sagen, ich muss mich hier zusammenreißen, damit ich am nächsten Tag zur Arbeit gehen kann. Ne, ich muss hier Ordnung haben, weil bei mir ist morgen früh um 8 Uhr wieder Schichtbeginn. Ne, solche Überlegungen stellen die garantiert nicht mehr an. Also diesen Opportunismus gegenüber den Verhältnissen, hier muss doch alles ordentlich sein, ich muss doch hier irgendwie meiner Pflicht nachgehen können. Ne, so eine Kalkulation haben die nicht mehr, die haben sich von so etwas verabschiedet.
Dann kommen wir nämlich zum zweiten Teil. Also das ist nochmal, jetzt haben wir drei Schlüsse, die man aus diesen Verhältnissen ziehen könnte. Wir haben nämlich den Schluss zu sagen, die Ordnung da, scheiß drauf, ich mache Randale, das wäre eine. Man kann sagen, diese Ordnung da, so viel Gewalt, wie sie auch immer enthält, ich streck mich in der, reck mich in der und versuche in der zu Rande zu kommen, das macht die Mehrzahl der Bürger. Oder eben eine Folgerung, die du vielleicht nochmal andeuten könntest, die eine ganz andere wäre.
Ja, die Forderung, die eigentlich öffentlich aufgemacht wird, so nach dem Motto, kann man den Jungs nicht irgendwie was zu tun geben, damit sie dann mal die Ohren anlegen und ordentlich sich einreihen? Hat ja so etwas Brutales an sich, nämlich Motto, ja, Arbeit bringt euch schon wieder auf Trab, dann ordnet ihr euch ein, genau in die Verhältnisse, nur stopp mal, halt, ne? Eigentlich sind es doch genau die Verhältnisse, die solches Elend immer wieder hervorbringen. Die Leute hervorbringen, die einfach rausgefallen sind. Und die Alternative hieße, eigentlich sich mal überlegen, statt zu sagen, ich mache mir Sorgen um die Verhältnisse. Ich mache mir Sorgen um die Ordnung. Statt dass man solche Sorgen macht, dass man sich mal fragt, was sind das eigentlich für Verhältnisse, die so etwas ständig hervorbringen, da stellt man dann ziemlich flott fest, diese Verhältnisse, selbst in den entwickelten Sozialstaaten Frankreichs oder Deutschlands oder sonst wie, sind doch normal. Massenhaft sind sie. Und soll man sich hinstellen und sagen, solange die nicht übel auffallen, die Burschen, dann ist es fein. Ist also am Elend, an der Armut, also an den gröbsten Formen der Armut, ist daran eigentlich das Kritikable, dass es manchmal ein Problem macht, ordnungsmäßig, dass die Burschen so verwahrlosen, dass sie Autos anstecken? Oder ist der Grund, nämlich diese Gesellschaftsordnung bringt solche elenden Gestalten und verelenden Verhältnisse ständig hervor? Ist das nicht eigentlich der Skandal?
Also du würdest sagen, egal ob die Autos anzünden oder nicht, die Bedingungen, unter denen die leben, das wäre eine Sache, worüber du dich aufregen würdest.
So ist es, ja.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem, wie der Staat sich dazu stellt. Also du hast eben mal angedeutet, da gibt's von den Bürgerlichen einmal die Forderung, schick doch bitte mehr Sozialarbeiter zu den Leuten, gib den ordentlichen Schulen, die müssen trotzdem Lehrwerkstätten haben, auch wenn es nicht betrieblich organisiert ist. Und es gibt die andere Seite der Forderung, die sagt, ach, da müssen wir auf jeden Fall einfach mehr Polizei reinschicken, ein bisschen mehr Gewalt und dann geht es schon.
Ja, das ist ein interessantes Stichwort. Sozialarbeit, sagt der eine. Bringt denen doch mal ein bisschen Sozialarbeiter hin und noch eine Schule. Ist das eigentlich wirklich eine Perspektive? Ist eigentlich nicht jedem, wenn er einen Moment nachdenkt, auffällig, Sozialarbeiter machen doch nichts vom Elend weg. Die schickt man hin, damit sie das Elend betreuen. Die schickt man hin, damit sie den Leuten, irgendwie sagen, warum sie sich trotz allem wacker halten sollen, dass sie die Mut nicht aufgeben sollen, dass schon manchmal einer unter 100 oder 10 unter 1000 es geschafft haben und das sollen sie probieren. Diese Art und Weise der Betreuung, es ist ja nicht zu leugnen, dass es manchmal einer schafft, ne? Diese Art der Betreuung setzt immer das Elend voraus, dass es betreut und tut dann so, als ob, mit einer gewissen Betreuung müssten die sich doch gut fühlen. Und so, als ob ein Hauptschulabschluss heutzutage irgendwie noch jemandem was nützen würde, mach doch mal einen Hauptschulabschluss, dann hast du was, dann kannst du was, da kannst du was draus machen aus deinem Leben. Und dann stellen die Burschen fest, im Kapitalismus wird sortiert in der Schule, es wird nach der Schule sortiert, falls du aus dem falschen Viertel und überhaupt, mit den falschen Abschlüssen kommst, bist du unbrauchbar, weil nur nach deiner Brauchbarkeit für Unternehmerschaft und so weiter wirst du durchsortiert. Das hat keine Perspektive. Dann fallen die Leute eben wieder hinten runter. Und jetzt ist sehr spannend zu sehen, wie sich eigentlich die Verhältnisse in den Sozialstaaten entwickeln. Massenhaft gibt es die Elenden, massenhaft die Arbeitslosen, massenhaft in den Vorstädten nicht nur Frankreichs Leute, die nicht mehr gebraucht werden. Und dann stellen sich die Sozialstaaten auch neu auf die Lage ein. Die sagen, warum soll man die noch fit halten? Wir sind doch kein, wir sind doch kein Amt für Aufpäppeln von Leuten, die man gar nicht braucht. Die haben doch erwiesen, dass sie nichts bringen. Da dreht man die Sache wieder um, ne? Wieder in der Art und Weise. Guckt mal, die, die nichts haben, taugen nichts. Ja, das sieht man ja schon daran, dass sie da hausen, ne? So. Und jetzt stellen sich also die Sozialstaaten hin und sagen, tja, ein Dienstleistungsbetrieb für nutzlose Elendsgestalten sind wir nun wirklich nicht. Und damit geben sie auch zu, je größer das Elend ist, das der Kapitalismus bei ihnen hervorbringt, je größer diejenigen Massen von Arbeitslosen und gar nicht mehr Gebrauchten sind, umso weniger wollen sie sich auch dafür noch Geld leisten. Ja, warum auch? So nach dem Motto, dann müssen die eben anders beaufsichtigt werden.
Vielen Dank, Andreas. Also Frank, jetzt haben wir eben gehört, es gibt beim Sozialstaat oder beim Sozialstaat einen Wandel, der ein bisschen daraus resultiert, dass sich die Lage insgesamt geändert hat. Also da wächst die Zahl derer, die Sozialleistungen beanspruchen können. Oder man kann auch sagen, es wächst die Zahl derer, die für das Wirtschaftswachstum gar nicht mehr gebraucht werden. Man kann auch so sagen, es wächst die Zahl der Armen. Das ist ein Fortschritt in der Produktion von Reichtum. Der Sozialstaat sieht doch jetzt wieder sich selbst in der Kritik und sagt, ich habe da was falsch gemacht. So habe ich es von Andreas eben verstanden. Ich habe den Leuten einfach zu viel alimentiert. Zwischen früher, wo man sich das eben noch geleistet hat, und heute, wo man sich das nicht mehr leisten will. Da gibt es also einen Unterschied. Erklärst du den nochmal?
Der Unterschied in dieser Behandlungsweise ist eben der, das haben wir gehört, dass in Sozialstaaten, in den reichen kapitalistischen Ländern, jetzt ne, reich an Kapital, meine ich jetzt, nur nicht reiche Leute, da war es halt so, die Leute, die nicht gebraucht wurden, bei denen hat der Sozialstaat dafür gesorgt, dass sie brauchbar blieben, im Großen und Ganzen. Ja? Also weil auf die wurde geschaut, der Andreas hat das erklärt, Dienstbarkeit und Brauchbarkeit und Tauglichkeit, in der einen Hinsicht kann man die verwenden dafür, dass sie den Reichtum, den Geldreichtum in fremden Händen vermehren. Ne? Der Standpunkt, den hat der Sozialstaat auch an sie angelegt und hat gesagt, die sind vielleicht wieder brauchbar, die brauchen wir. Auch da hat es immer schon einen gewissen Bodensatz gegeben. Für die gab es dann auch etwas soziale Betreuung. Das habe ich jetzt Andreas' Analyse entnommen, weil eben auch die so bezogen werden auf diese Gesellschaft und ihre Ordnung mit ihrer notwendigen Armut, dass sie darin ihr Lebensmittel, ihre Chancen und ihre Perspektiven erblicken. Also das von dahingehend, ne? Armut fällt immer dann auf, wenn sie Unruhe stiftet, ne? Dass eben auch diese Armut sich einsortiert und die Ordnung anerkennt. Heute, wo immer mehr Leute überflüssig gemacht wurden, vom Erfolg dieser Wirtschaft durch alle Krisen hindurch, hat sie dann fängt sie wieder an zu wachsen irgendwann, und immer mehr Leute sind arm, bleiben arm, werden ausgespuckt, sagt der Staat, diese Leute überhaupt noch wieder für einen ersten Arbeitsmarkt tauglich zu machen, das sind so die Ideologien, ne? Die überhaupt so überversorgt zu haben, das ist eigentlich ein Fehler. Die haben eine Versorgungsmentalität, die haben sozusagen, statt sich anzustrengen, statt ihre Chance zu suchen, haben sie sich in einem sozialen Netz ausruhen können. Das stutzen wir alles zusammen. Das kommt den Staat zu teuer, die Leute so noch zu alimentieren. Es wird sogar so weit umgedreht zu sagen, dass der Staat diese Leute so, also aus den Sozialkassen alimentiert hat, so schlecht wie das immer schon war, ist aber andererseits der Grund dafür, dass es dieser Wirtschaft nicht gut geht, weil die ganzen Kosten, ne, die Lohnnebenkosten, die man senken muss, also all das, die Unterhaltskosten für die verhindern, dass die sich nach der Decke strecken, die verhindern, dass die Wirtschaft in Schwung kommt, also muss man sie ärmer machen, sie müssen auf einem neuen Elendsniveau durchgezogen werden. Damit ist auch mehr von diesem Ausschuss da an Leuten, die komplett verelenden. Und gleichzeitig heißt es aber auch da, das heißt noch lange nicht, dass die sich jetzt gegen die Verhältnisse, gegen die Ordnung irgendwie zu vergehen hätten und vergehen dürften. Und da ist mir halt noch, im Zusammenhang mit Andreas Rede, ist mir da noch ein hammerharter Zynismus aufgefallen, offenbar. Das hatte hier mal einen guten Klang, der Sozialstaat und auch seine Sozialarbeiter und die Betreuung der Armen, und bei uns fällt niemand raus. Der Standpunkt aber, der dahinter steht, ob ich sie mit Sozialarbeitern betreue oder ob ich, naja, bei einer kasernenartige Polizeistation in die Pariser Vororte pflanze, der Standpunkt scheint ein und derselbe zu sein, der eben heißt, Armut, Elend, extreme Verelendung in unserem Land, eben Überbevölkerung gemessen an, braucht es die noch für ein kapitalistisches Wirtschaftswachstum. Das darf einfach nicht dazu führen, dass diese Verelendeten diese Ordnung stören. Und da scheint auf der einen Seite ein Sozialarbeiter genauso ein Instrument zu sein, nenne ich ein anderes Instrument, aber da scheint auch ein Sozialarbeiter ein Instrument für zu sein, ebenso wie Sondereinsatzbullen. Und das, also der Befund, meine ich, der ist schon relativ hart.
Ja, vielen Dank, Frank. Auf den kommen wir auch gleich nochmal. Also, jetzt lerne ich von dir, dass der soziale Gedanke in einem Staat sowieso nur so weit um sich greift und auch Mittel bekommt, wie er die Nützlichkeit dieser dann von den Sozialkassen alimentierten Bevölkerung überhaupt sieht. Also wenn jetzt, ja, und da sind wir, können wir Deutschland nennen oder Frankreich oder auch Italien oder England oder auch Amiland, also da kann man jetzt jede große Nation nehmen, wenn dann so ein Staat auf den Trichter kommt und sagt, die Leute werden fürs Wirtschaftswachstum sowieso nicht mehr gebraucht, dann wird er an diesen Leuten auch den sozialen Gedanken zurückstutzen.
Ja.
So, Frank, und jetzt hast du eben noch ein neues Stichwort geliefert und hast gesagt, ob man zur Betreuung dieser Armut Sozialarbeiter reinschickt oder ob man die Armee reinschickt, das ist derselbe Standpunkt. Und dazu möchte ich dich jetzt nochmal was fragen. Also, jetzt gehen wir nochmal zurück zu der Mitte der Sendung, da haben wir gesprochen über den Respekt, den die Leute vor der Ordnung haben. Und da möchte ich jetzt mal einen kleinen Bogen machen. Also da gibt es die Leute, die haben den Respekt vor der Ordnung, die strecken sich nach der Decke, die wollen arbeiten gehen. Es gibt die, die jetzt wie in Frankreich die Randale machen, die sagen einfach, nee, ich habe keinen Respekt vor der Ordnung, gucken sie sich nicht genau an, was für eine es ist, sagen nur, das mit der Gewalt ist mir wurscht, die kann ich selbst ausüben. Jetzt kommt der Staat dahin und sagt, das wäre jetzt der zweite Standpunkt, nicht Sozialarbeiter, sondern Kasernen reinzuschicken. Jetzt kommt der Staat und sagt, die Leute bringe ich schon zur Vernunft. Und dann sagt er gleich, wie das geht. Vernunft heißt, die verstehen nur die Sprache der Gewalt. Ja? Und dann kommt er eben jetzt wie in Frankreich dazu und zieht da ordentlich die Repression an. Also kannst du uns nochmal den Zusammenhang sozusagen darlegen zwischen der Gewalt des Systems, den Leistungen, den die Leute dabei vollbringen, wenn sie sagen, ja, ich mache da schon mit, und die Antwort des Systems auf die Leute, die diese Leistung eben nicht vollbringen.
Ja, ich beziehe mich mal vor allen Dingen auf die zweite Seite, weil die erste fand ich jetzt schon vom Andreas mal sehr gut dargestellt. Aber nochmal dieser Punkt, der Staat verlangt, auch wenn er diese Zustände herbeiregiert, die wir jetzt hier heute schon besprochen haben, die Elend, Armut, Verwahrlosen bedeuten, dann verlangt er immer noch eins von diesen Kreaturen, die er damit in die Welt setzt. Und das heißt, ein Respekt vor staatlichen Institutionen, vor Recht und Gesetz, vor Ämtern, den haben die Leute immer noch zu bringen. Das ist etwas, das ist eine Anforderung, in der lasse ich keinen Jota nach, auch wenn ich ihnen noch so harte Lebensverhältnisse beschere, in denen das für sie überhaupt kein Mittel der Existenzbestreitung mehr darstellt. Diesen Standpunkt bezogen auf die Unruhen heißt natürlich eins. Der Staat weint nicht über die kaputten Autos, die da anfallen. Ne? Die gehen auch in Verkehrsunfällen kaputt. Und jetzt im Vereinigten Kriegsrecht in Frankreich ist das so eine Extraportion Gewinn drin, dass man da keine Regressansprüche stellen kann für alles, was jetzt noch in Scherben geht. Aber darauf, sondern die Härte daran ist eben die, zu sagen, es stört überhaupt nichts irgendwie an dem Elend der Kreaturen, an irgendwelchen privaten Schäden, die andere erleiden, sondern eben, dass die Ordnung nicht mehr anerkannt wird, die ersetzt und die gelten soll. Das stört. Und jetzt ist der Schluss zu sagen, wenn der Respekt vor meiner Gewalt und ihren Einrichtungen, die ich setze, fehlt, dann muss ich mit aller Härte erstmal dafür sorgen, dass sie wieder Unterordnung, dass diese Burschen da wieder Unterordnung leisten. Und wie mache ich das? Die muss ich einschüchtern, da muss ich zuschlagen, ich muss sie abgreifen. Das heißt, da ist also das erste, ich sag mal in Anführungsstrichen, Erziehungsmittel, das der Staat jetzt einsetzt, ist das, dass er sagt, ich habe die überlegene Macht und ich bläue ihnen den Respekt vor mir, meinen Institutionen, den Amtsträgern, ne, auch Lehrern und so, also alles, was er als seinen Besitzstand zur Sortierung der Gesellschaft betrachtet, den bläue ich ihnen ein, das zwinge ich ihnen auf und dann stellt sich das überhaupt sozusagen als erstes, wie soll ich sagen, das ist das erste sittliche Erziehungsziel, nämlich dass sie sozusagen sich wieder unterordnen, sehen, ich habe die überlegene Macht hier, ich zwinge es ihnen auf und dann sortieren sie sich wieder hinzu, ich weiß, wo der Hammer hängt, ich weiß, an welchem Leitfaden ich mich auszurichten habe.
Ja, vielen Dank, Frank. Jetzt haben wir also ein bisschen was über die Erziehungsmethoden des Staates gelernt, mit welchen Mitteln er vorgeht und warum er sie anwendet. Ich möchte zum Schluss noch zwei Fragen an euch beide stellen, relativ kurz bitte um eine Antwort. Das eine ist, wir haben jetzt über Frankreich geredet und es gibt ein paar Leute, die sich die Frage stellen, Frankreich ja, Deutschland nee. Gibt es Parallelen, gibt es die nicht? Frank, vielleicht
Ach so, ja, erstmal ganz kurz, gibt es Parallelen, gibt es die nicht? Ja, wir wollten schon aufgezeigt haben, nicht einfach, dass man immer bloß sagen muss, ne, ja, Kapitalismus gibt's hier und da, sondern eben, dass wir aufzeigen wollten, dass wir, wie, welche Gemeinsamkeiten es denn tatsächlich gibt, die Prinzipien, nach denen eine Wirtschaft eingerichtet wird mit Gewalt, wie Leute sich darin zurechtzufinden haben, wenn sie über kein eigenes Eigentum zu finden haben, dass sich ein Elend einstellt, dass der Staat als Verelendungskarriere sogar rechtlich betreut und einrichtet. All das gibt es hier auch und wie man hört, gibt es auch Slums und Ghettos inzwischen. Naja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist mir die Frage, gibt es hier auch demnächst Autoanzünder oder nicht, sowas von scheißegal, weil ich meine, das Skandalöse, die Härte, die sich da einstellt, die liegt in diesem, ne, in dieser Sorte entfesselter Gewalt. Ne? Es hieß immer, in Frankreich sei jetzt die Gewalt entfesselt. Ich muss da immer dran denken, ja, dann denke ich an den französischen Staat, das ist er seit 250 Jahren oder so. Ne? Diese Sorte Gewalt, die diese Verhältnisse den Leuten aufzwingt und aufherrscht, die ist das Erschreckende. Da gibt's ganz viel, da gibt's im Wesentlichen Parallelen und nur marginale Unterschiede, auf die ist aus meiner Perspektive ziemlich geschissen und ich sag, ich will wissen, woher kommt dieses Elend? Und dann meine ich, das muss man kritisieren, theoretisch und praktisch.
Den Schluss, den du also daraus ziehen würdest, ist nicht unbedingt das nächstbeste Auto anzuzünden, sondern?
Na, ich würde sagen, aufklären und kritisieren darüber, wo die wirklichen Gründe liegen, warum es Elend mit Notwendigkeit und fortschreitender Notwendigkeit gibt, um dann zu schauen, ne, wie man aus diese, welche Schlüsse man aus dieser Analyse dann zieht.
Ja, Andreas, auch nochmal bitte ein kurzes Statement dazu.
Naja, ich stelle fest, in Europa gibt es immer mehr Leute, die deshalb zu einem Ordnungsproblem für den Staat werden, wo er dann wie Beckstein aus Bayern, der sagt, so etwas kann hier auch passieren, die er als Ordnungsproblem ansieht, weil er das Elend als Dauerzustand für diese Leute schon lange eingerichtet hat. Er weiß, dass aus dem Elend nicht unbedingt Gesetzestreue folgt und geht schon lange damit um. Nämlich nicht, das Elend wäre eine Sache, die man bekämpfen müsste, sondern, naja, die Elenden. Man müsste nicht die Verhältnisse, aus denen ständig Leute herauskommen, die dann auch verwahrlost sind, ändern, sondern umgekehrt, die Verwahrlosten bekämpfen. Die Formen der Armut, damit es die anständigen Leute nicht trifft, damit die ordentlichen Verhältnisse, auf die es ankommt, nicht gefährdet werden, werden die Formen der Armut bekämpft. Und hierzulande, in Frankreich, ist damit, ja, die sind ein kleines Stück weiter, aus besonderen Gründen mag sein, ne? Da zeigt sich, die offene, unterdrückende Gewalt ist offensichtlich das, was die Staaten einfach einplanen. Sie sagen, das sind Ordnungsgefährdungen. Wir bekämpfen in diesen Leuten die Unverschämtheit, sich nicht einzupassen in die Verhältnisse, die wir einrichten. Ja, tatsächlich. Sie bekämpfen die Unverschämtheit, dass die Leute da in Frankreich, ne, sich nicht einpassen, in einer dämlichen Weise nicht einpassen. Sie kritisieren das ja nicht. Und die Staaten in Europa richten sich darauf ein, dass sie mit blanker Gewalt die Verhältnisse, die so viel Elend schaffen, durchsetzen müssen. Das Ganze nennen sie Abschreckung. Man muss die Jugend, damit sie nicht auf falsche Gedanken kommt, abschrecken. Und was heißt das eigentlich? Sie gehen davon aus, für diese Leute gibt es keine Gründe der freiwilligen Unterwerfung mehr. Also ersetzen wir die freiwillige Unterwerfung durch, naja, die unmittelbare Androhung von Gewalt, abschreckende Strafen, Sondergerichte. Hier in Deutschland nennt man das, den Jugendlichen gleich deutlich machen, wo ihre Grenzen sind. Nee, in Frankreich heißt das, es gibt nicht nur so und so viele Autos, die pro Nacht angesteckt wurden, sondern es gibt immer mindestens genauso viele Leute, die gleich abgeurteilt oder abgeschoben wurden. So bekämpft die bürgerliche Gesellschaft nicht das Elend, sondern sie schafft es. Und sie bekämpft die Elenden, wenn sie aus der Reihe tanzen. Und sie bereitet sich darauf vor, mit immer größerer Gewalt, mit immer größeren Polizistenhorden, das einzugrenzen und zu bekämpfen und das Ganze manchmal auch etwas abzupuffern durch wohlmeinende Sozialarbeiterinnen, die sagen, Leute, wollt ihr denn in den Knast? Reißt euch doch mal zusammen. Und das nenne ich den Zynismus dieser Verhältnisse.
Ein letztes Wort. Was würdest du den Armen denn zurufen?
Ich weiß nicht, ob ich den Armen dort auf der Straße etwas zurufen würde. Also den außerdem kann ich ja in Frankreich den noch nicht zurufen. Ja. Ich glaube auch die Burschen, ne, die da rumrennen,
nein, ich mein jetzt,
mit denen will ich jetzt gar nicht diskutieren. Nein. Aber ich will jedermann etwas sagen. Ich will sagen, überlegt euch mal, was das für Verhältnisse sind. Bevor ihr euch Sorgen darum macht, ob die Verhältnisse stabil sind und ob sowas auch hier passieren kann, ne? Bevor ihr wie die Pfaffen der Bischof Huber daherkommt und sagt, hui, hui, hoffentlich kommt das hier nicht. Überlegt euch mal, in welchen Verhältnissen ihr lebt, die so etwas ständig wieder hervorbringen. Dann kommt heraus, nee, die Verhältnisse taugen nichts. Sie taugen systematisch nicht. Sie bringen systematisch Arbeitslose, Dauerarbeitslose, irgendwann auch verelendete und verwahrloste Gestalten hervor, die Autos anzünden und andere Formen von Vandalismus begehen. Und ich glaube, das spricht gegen den Kapitalismus und weniger gegen solche, ach Gott, Autoanzündereien da. Ne? Die sind doch ein Indiz dafür, wozu es der Kapitalismus bringt.